Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene.
Hallo Fabian.
Hallo Benjamin.
Und hallo Christian.
Hallihallo.
Heute sprechen wir darüber, wie sich SEO in der Reisebranche verändert. Und da haben wir einen Gast, und zwar den Christian B. Schmidt, auch bekannt als SEO-Driven, so heißt es bei uns zumindest immer, weil du ja auch sehr aktiv bist als Podcaster und vor allen Dingen bist du halt ein richtig langjähriger alter Hase, kann man ja schon sagen. Ein SEO-Berater seit Ewigkeiten, hast viel in der Reisebranche gemacht. Ja, wir freuen uns, mit dir über echt dieses komplexe Thema zu reden und auch anspruchsvolle Thema, weil ja wirklich die Reisebranche richtig umkämpft ist.
Das ist richtig, ja. Die Reisebranche ist sehr umkämpft und vor allem hatte sie die letzten 2 Jahre auch noch einiges mehr zu kämpfen.
Christian, dann lass uns doch mal ein bisschen weiter oben einsteigen und gib uns doch mal kurz einen Überblick darüber, wie sich so der Reisemarkt in den letzten Jahren entwickelt hat und grundsätzlich so, wer da so die wesentlichen Player sind, die bei Google da vorne stehen.
Ja, also generell ist es ja so, dass die Reisebranche im Digitalbereich und im Internetmarketing oder wie auch immer man das bezeichnen will, ziemlich weit vorne ist. Ich glaube, sogar eine der ersten deutschen kommerziellen Domains war TUI. Die Reisebranche ist sehr digital. Es wird fast alles elektronisch gebucht, gemanagt, verwaltet. Dementsprechend ist sie viele Jahre durchaus vorausgelaufen. Aber es gibt natürlich ein sehr vielfältiges Feld an Playern eigentlich in der Reisebranche ganz allgemein. Ja, wir kennen dann vielleicht die klassischen Reiseveranstalter wie eben eine TUI oder früher mal eine Neckermann oder auch eine Thomas Cook. Ja, einige davon waren ja nicht mehr unter uns. Es gibt natürlich die Hotels und die Hotelgruppen. Es gibt die Airlines, auch die sind in den letzten Jahren ja auch schon vor Corona immer mal wieder im Gespräch gewesen. Air Berlin erinnern wir uns vielleicht als große Pleite. Und dann gibt es aber natürlich auch viele, viele Online-Portale, die sogenannten Online-Travel-Agencies, ja, sowas wie zum Beispiel Ab in den Urlaub auch oder eben die Online-Portale der großen Reiseveranstalter zum Teil auch schon, Booking.com als Spezialanbieter, die haben natürlich den Markt ziemlich aufgerollt. Und ganz fast unter die Räder gekommen sind dabei eigentlich die klassischen Reisebüros, die auch noch versuchen, sich irgendwo in dieser ganzen Gleichung unterzubringen, die früher den Kundenzugang gewährleistet haben, eben lokal. Da gab es quasi fast wie Apotheken an jeder Straßenecke ein Reisebüro, was dem Kunden sozusagen die Buchung ermöglicht hat. Und diese sind jetzt eigentlich am meisten gefordert, sich komplett umzuerfinden oder neu zu erfinden, weil es natürlich keine Tausende, ich glaube 6.000 Reisebüros gibt es in Deutschland, keine 6.000 Reisebüros im Internet braucht. Wir haben 10 Treffer bei Google in der Regel, ja. Und wenn jemand nach Mallorca Urlaub sucht, dann wird er dort eben vor allen Dingen die großen Anbieter finden, wie die TUI eben oder Ab in den Urlaub oder andere große Portale. Und die machen es natürlich den kleineren Anbietern sehr schwer.
Wir hatten mal den Sascha Blank von Urlaubsguru hier zu Gast. Ne? Also es gibt mit Portale meinst du eben auch solche großen Reiseblogs oder Reiseportale, die halt sehr informationell sind. Also die gehören für dich auch mit dazu, oder?
Natürlich, in den Suchergebnissen buhlen ja alle um die gleichen Keywords. Ne? Also wenn ich nach Mallorca Urlaub suche, dann finde ich gegebenenfalls einen Deal bei den Urlaubspiraten oder bei den Urlaubsguru. Ja? Ich finde vielleicht ein Last-Minute-Angebot von der TUI und die anderen sind da auch noch unterwegs. Also insofern, wir unterscheiden ja aus SEO-Beraterperspektive immer so ein bisschen aus Brand Competition, also wen definiere ich jetzt in meinem Unternehmensumfeld als Wettbewerber, und dann Search Competition, weil die kann gegebenenfalls ganz anders aussehen. Im Zweifel in den Destinationen ist mein größter Wettbewerber die Wikipedia, ja, weil wenn ich Italien suche, dann kommt im Zweifel da erstmal die Wikipedia und erklärt, was Italien überhaupt für ein Land ist.
Jetzt haben wir ja auch noch Corona, du hast es schon gerade kurz im Einstieg genannt, also die Reisebranche hat es einfach super schwer getroffen, das wissen ja auch alle, ständig wird alles runtergefahren, hochgefahren, wieder runtergefahren, es ist ja echt richtig brutal, muss man wirklich sagen. Wenn du jetzt als SEO halt auf da drauf guckst, Du hast ja auch viele Zugänge sicher. Wie ist dein Eindruck? Was hat sich so allgemein gesprochen, wie hat sich das auf den Traffic ausgewirkt, auf die Leads und auch auf die Sales natürlich?
Ja, also März 2020 war wirklich sozusagen, jetzt kann ich nicht das falsche Wort, man muss ja heutzutage aufpassen, aber fast Weltuntergangsstimmung, ja. Wir haben ja einige Kunden, weil wir da traditionell jahrelang in der Reisebranche uns engagiert haben. Und ich kann da ein Beispiel nennen, zum Beispiel den Friedrichstadtpalast, ja, hier in Berlin. Das kommt auch noch zum Tourismus dazu, ne? Wenn man das Ganze nochmal weiter öffnet, hat man natürlich auch solche Event-Locations oder ähnliches, Anbieter, Unterhaltungsanbieter, die sehr stark vom Tourismus leben. Und die mussten ja dann Tickets zurückerstatten, ich glaube, in Höhe von 2 Millionen Euro. Es gab sozusagen erstmal einen riesigen Peak an Traffic, weil jeder wissen wollte, was passiert jetzt. Ein Großteil dieses Traffics, das hat man auch in den Suchanfragen gesehen, hat sich dann schon auf Stornierung sehr schnell gewechselt. Also dieser ganze Stornierungstraffic hat erstmal die Traffic-Kurven weiter nach oben wachsen lassen. Aber nach kurzer Zeit ist das Ganze dann wirklich extrem abgeflacht und hat sich auch dann über die Lockdowns, die ja einige Monate lang gingen, auch ziemlich wacker sozusagen gehalten. Aber was wir dann natürlich versucht haben, ist zu gucken, okay, was können wir jetzt aus der Situation machen? Es gibt unheimlich viele Menschen, die sich jetzt in verschiedenen Destinationen bei ihrem Hotel, bei ihrem Reiseveranstalter informieren wollen, was jetzt mit den Corona-Reisebedingungen los ist. Und ein ganz spannender Ansatz war zum Beispiel für ein Ferienhausportal, was eine spezielle Destination betreut. Da haben wir eben gemerkt, okay, mit der Zeit und gerade auch im Sommer und dann auch jetzt im zweiten Corona-Jahr haben natürlich immer mehr Leute auch gesucht, okay, wann kann ich jetzt eigentlich reisen, wie kann ich reisen, was sind jetzt die genauen Bedingungen? Und da haben wir eben schnell auch schon relativ frühzeitig eine Landingpage aufgebaut und dann die Redaktion des Kunden dort wirklich tagesaktuell eine Reisebestimmung aktualisiert. Und wir wussten ja, das sind alles Menschen, die reisewillig sind. Also das Interesse ist da. Der Traffic war riesig. Und dort haben wir dann natürlich versucht, Leads zu generieren und gesagt, okay, wenn Sie reisen wollen, wir informieren Sie, sobald es wieder möglich ist. Und da sind wirklich täglich Tausende, teilweise Zehntausende Klicks auf diese Landingpage gegangen und dementsprechend auch wirklich Tausende Leads entstanden von Kunden, die reisewillig sind, die einfach nur informiert werden müssen, wann es wieder geht. Und das war natürlich ein ziemlicher Hack sozusagen.
Ja, cool. Also seid ihr da sehr kreativ mit der Situation umgegangen. Und wenn du jetzt so auf die heutige Zeit guckst, also das Spannende bei den Keywords und den Keyword-Sets ist ja, dass sich das auch ständig verändert durch die Situation. Ja, du hast dann teilweise dann Hochrisikogebiet-Search damit dabei und Corona und Google reagiert da ja auch auf den Intent auch anders. Zumindest war das unser Eindruck, dass sich dann in den Suchergebnissen auch sehr viele auf einmal staatliche Stellen getummelt haben, wo es dann eher dann, ne, wo dann einen ganzen Shift gegeben hat, hin Richtung, ich sage jetzt mal einfach Seriosität, Gesundheitsinformationen über das Land, ja, und halt sehr viele eher transaktionale Seiten und Anbieter sind dann eher rausgefallen. Was würdest du denn Tag heute einem Unternehmen empfehlen, was sich in so einem Umfeld bewegt? Sollte man dann seinen Content wirklich dann komplett auf Corona drehen oder würdest du jetzt sagen, nee, ich würde jetzt erstmal abwarten, bis diese Situation sich verbessert hat, weil der Intent verändert sich dann ja. Weil das ist ja schwierig zu kommunizieren. Man muss dem Kunden sagen, du kannst eigentlich nichts machen, du musst darauf warten, bis sich die Situation wieder, jetzt klingelt das Telefon, Moment, du musst darauf warten, dass sich die Situation halt verändert, ja. Wie würdest du da argumentieren, jetzt gerade aktuell?
Ja, da sagst du was. Suchintention hat uns schon sehr, sehr lange begleitet. Das ist ja auch ein Thema, was Google immer weiter verfeinert hat. Ja, also wenn man nach einem Land gesucht hat, ein typisches Reiseland wie Italien, Dänemark, Spanien, ja, aus deutscher Perspektive, dann hat man lange Zeit dort natürlich Reiseanbieter gesehen. Das hat sich aber schon vor Corona immer wieder gewendet. Also wir haben tatsächlich in unseren Reportings schon standardgemäß so kleine Fußbälle drin, ja, weil alle 2 Jahre ist eine Fußball-WM oder eine Fußball-EM. Und da bricht dann die Sichtbarkeit ein, weil natürlich die Leute, die nach Italien suchen oder nach Portugal, sich gerade nicht für Reisen interessieren, sondern total für Fußballergebnisse. Ne? Und das ist natürlich bei Corona auch passiert. Die Sichtbarkeit ist eingebrochen, weil natürlich diese Destinationen oder diese Länder-Keywords unheimlich viel Nachfrage haben, unheimlich relevant sind und dementsprechend viele Sichtbarkeitspunkte liefern. Zu deiner Frage, was würde ich jetzt raten? Ich würde auf gar keinen Fall zum Abwarten raten, weil keiner weiß genau, wie es weitergeht. Keiner weiß, wie uns diese ganze Sache weiter beherrschen und lenken wird, sondern wie wir im Prinzip schon intuitiv vorgegangen sind. Wir müssen eigentlich für diese verschiedenen Suchintentionen Content schaffen, ja. Und Google wird diese dann entsprechend auch nutzen, diese Landingpages. Wir haben das ja gesehen, dass im Prinzip unsere Urlaubsseiten, unsere Ferienhausseiten und so weiter, unsere Hotelangebote sehr schnell ersetzt wurden dann durch die Corona-Inhalte, wenn welche vorhanden waren. Ja, also wir müssen im Prinzip, wie auch im E-Commerce ganz generell, schauen, was ist der Informational Intent, was ist der Commercial Intent oder Transactional Intent. Und oft mischt sich das ja, im Reisebereich mischt sich das sehr viel stärker als in allen anderen Bereichen, weil niemand sagt mal eben so, ich buche mal jetzt mal eben schnell einen Mallorca oder einen Spanienurlaub oder vielleicht sogar einen Afrika-Rundreise, ja, auch ein Kunde von uns. Das sind teilweise Investitionen von 5.000 bis 10.000 Euro, da wirst du wenig rein transaktionale Suchintention antreffen. Du hast immer eine Mischintention und du musst die Kunden immer informieren. Und das bringt nichts, quasi das Thema, was den Elefanten im Raum sozusagen unter den Teppich zu kehren. Dann hast du sozusagen eher Probleme. Dann hast du mehr Anfragen im Kundenservice. Ich habe ja auch in meinem Podcast mit TUI, mit Booking.com, mit Urlaubsguru und allen großen Playern Home2Go gesprochen. Alle haben sich eigentlich darauf eingerichtet. Alle haben ihre Kunden versucht, so gut wie möglich zu informieren. Gar nicht unbedingt aus der SEO-Sicht heraus, sondern einfach auch, um Support zu liefern.
Aber meinst du, dass man als Publisher oder als gewerblicher Betreiber, sag ich mal so, der sich in dem Reisebereich tummelt, überhaupt eine Chance hat, zu diesen Begriffen zu ranken, gegen staatliche Stellen, gegen Touristeninformationen, wenn es wirklich um Corona geht? Also die Situation ist ja, ich habe meine Top-10-Rankings verloren für irgendeine Destination und jetzt stehen da andere Seiten, die Corona-Informationen haben oder auch andere Informationen. Fußball ist auch ein cooles Beispiel. Und ich tue das jetzt auch auf meine Seiten drauf. Aber ist das dann schon der Automatismus, dass ich dann nach vorne komme? Auch Stichwort EAT, also gelten dann nicht andere Anforderungen zu dieser Zeit an eine Webseite, als dass Google sagen würde, okay, dann packen wir trotzdem den Urlaubsguru nach vorne, weil der so viel Ahnung von Corona hat, einfach jetzt mal spitz gefragt. Also was würdest du sagen? Also auch nochmal auf den Hinblick, ändere ich wirklich meinen Content jetzt grundlegend? Habe ich da überhaupt eine Chance mit?
Es geht ja nicht um Corona im gesundheitlichen Sinne. Also wir wollen ja nicht die Virologen ersetzen, wir wollen nicht das RKI ersetzen, sondern es geht ja um Reiseinformationen. Und das ist ja auch nichts Neues. Die Reisebranche kennt Katastrophen, Naturkatastrophen, Kriege und so weiter schon lange. Das heißt, natürlich kommt dann das Auswärtige Amt mit in die Suchergebnisse. Natürlich kommen auch News mit in die Suchergebnisse. Aber wir haben es ja an unseren eigenen Beispielen gesehen, auch an vielen anderen Beispielen in der Branche, dass die Inhalte von den Reiseanbietern oder auch von den Reiseportalen, die ohnehin Kompetenz in der Destination bewiesen haben, ja über Jahre und auch damit die Kompetenz erneuern und betonen können. Wir kennen uns mit der Destination aus, wir wissen, da herrscht gerade Krieg, da ist gerade ein Vulkan ausgebrochen oder sonst was. Das sind ja auch Themen, die kriegt man ja nicht weg. Und wie gesagt, SEO ist da die eine Sache. Die Information der Kunden gegenüber ist die andere Sache und das ist halt auch wichtig. Ansonsten klingelt das Telefon 24/7 und die Leitungen sind alle voll. Also da kann man auch viel sozusagen abholen und wie gesagt auch Leads generieren, um zu sagen, okay, wir informieren dich, damit der Traffic nicht verloren geht. Ja, weil man würde jetzt im ersten Moment denken, Mensch, es ist ja vielleicht verlorener Traffic. Bei der EM und so weiter, da würde ich jetzt nicht mitspielen, ja, weil Fußball ist jetzt keine Reisekompetenz. Das ist ja auch ein vorübergehender Effekt. Also das sieht man sehr schön. Das geht 2-3 Wochen, solange die entsprechenden Mannschaften da mitspielen. Und dann ist das wieder weg. Ja, aber Corona und so weiter ist halt nicht so schnell
Sehr, sehr gute und interessante Argumentation. Wenn wir jetzt von der Corona, von dem Corona-Fall weggehen und jetzt nochmal so generell auf dieses Keyword-Set gucken, dann ist das, ich sag mal, jetzt vereinfacht gesagt, Destination plus Sehenswürdigkeit. Ja, also Paris, Sehenswürdigkeiten, London, Sehenswürdigkeiten, New York, Sehenswürdigkeiten und natürlich Hotels, Tipps und so. Und wenn man sich dann halt den Content anguckt, also die Top 10 anguckt, dann sind da halt einfach sehr viele Listicles. Also man könnte sagen, das ist das, also ich kenne wenige Felder, wo wirklich so viele Player im Markt alle auf Listicles setzen. Und die Frage ist so ein bisschen, ja, wie kann man sich da dann noch behaupten, wenn alle ähnlich 22 Sehenswürdigkeiten, 17 Sehenswürdigkeiten, 35 Sehenswürdigkeiten, mache ich 99 Sehenswürdigkeiten oder was ist der Ansatz?
Ja, das ist ganz spannend. Habe ich gerade wirklich ein sehr spannendes Projekt, auch für einen großen Kunden, wo wir genau das gerade thematisieren. Und da muss man aus der Suchmaschinenoptimierung, wir kennen es, wir müssen quasi gewisse Hygienefaktoren liefern. Wir müssen gewisse Grundinformationen liefern, die uns überhaupt erstmal relevant machen. Also wenn wir jetzt die 10, 15 jetzt in Berlin, ja, wenn wir nicht über den Fernsehturm sprechen, nicht über das Bode-Museum und so weiter, dann sind wir nicht relevant genug. Aber wir müssen natürlich on top etwas liefern, was uns auszeichnet, ja. Und da gibt es verschiedenste Ansätze. Also wenn man sich dann die Suchergebnisse anguckt, manche spielen dann mit persönlichen Eindrücken, ja. Also da haben wir die Reiseblogger. Manche spielen mit ja auch Medien, also die dann auch in die Snippets reinschreiben, with Fotos oder mit Bildern. Dann haben wir den ganzen Aspekt Locals, also einheimische Tipps. Ja, was würde der Berliner empfehlen? Nicht sozusagen die Touristen fallen. Und da muss man sich eben wirklich klar strategisch auch aus der Content-Sicht positionieren und überlegen, was ist unsere Edge gegenüber den Wettbewerbern? Und das kann man ja auch sehr schön analysieren. Jetzt da mit einem ganz anderen Content-Format anzutreten, macht, glaube ich, keinen Sinn, weil der Google-Algorithmus, ja, das ist ja das beste Marktforschungsinstitut der Welt. Ja, wenn der schlauste Algorithmus der Welt der Meinung ist, die Nutzer, die das suchen wollen, Listicles sehen und sind damit happy, dann macht es keinen Sinn, wenn ich da jetzt ein Essay schreibe. Ja, dann muss ich eben auch ein Listicle bringen und da gibt es verschiedene Strategien. Ne, wir kennen ja die Skyscraper-Strategie, ja, aus dem SEO, dann machen wir halt die 99, ne? Kann eine Strategie sein. Oder wir sagen, hey, totaler Quatsch, du kannst in 3 Tagen Städtetrip nach Berlin ohnehin nur 5. Und das sind die 5, die du auf jeden Fall sehen solltest. Ne? Also da gibt es so viele, das ist ja genau dein Thema, ne? Da gibt es so viele kreative Ansätze und da kann man wirklich dann redaktionell auch seine Stärken ausspielen gegenüber den SEOs, die nur WDF, IDF machen.
Da würde ich mich aber mal, da würde mich mal interessieren, was Benjamin dazu sagt. Also, weil wir da auch viel drüber diskutiert haben und jetzt so als jemand, der wirklich viel auch auf die Themen guckt, ist es wirklich mehr davon oder?
Was meinst du? Genau, also ich finde, was der Christian gesagt hat, da stehe ich voll dahinter. Man muss sich angucken, wie man dann eben auch einen Unterschied herstellt. So, und den Unterschied herzustellen, gibt es eigentlich sehr viele Methoden und viele Ansätze. Und man muss eben auch schauen, was zu dem Unternehmen passt. Oft schlummern ja in den Unternehmen auch bestimmte Kompetenzen. Und ich sag mal, wenn man einen Berliner Kunde hat und dann hat der einfach Local-Kompetenz, dann muss man die eigentlich auch ausspielen. Ja, so. Und also genau in diese Richtung würde ich auch gehen. Während das immer mehr, da frage ich mich, ob es sich nicht irgendwann totläuft. Ja, also wenn man dann 35, 47 und noch mehr Sehenswürdigkeiten und man pinselt einmal alle zusammen. Und dann, da kommen wir jetzt eigentlich zum nächsten Punkt, sieht man, dass Google ja selbst mittlerweile eine sehr prominente Integration hat zu den Sehenswürdigkeiten, die auch, oh Wunder, wie so oft bei Google, auch oft immer in den Top 3 steht. Ja, wo du dich dann so dynamisch, sage ich jetzt mal, so durchklicken kannst, wo du dann wo du so eine kleine App hast sozusagen, eine kleine Integration, wenn man das sieht und man sieht, da drunter sind alles Listicles mit langen Artikeln und oben drüber ist dann aber die Google-Integration, dann frage ich mich, ja, ist dieses Game mit den Listicles, ist das nicht over?
Ja, müssen wir sehen. Aktuell funktioniert es noch. Google ist natürlich überall, auch da wieder Stichwort Wettbewerber, der größte Wettbewerber. Ja, Google bietet Flugvergleiche an, Google bietet die Möglichkeit an, sogar mittlerweile Tickets für Sehenswürdigkeiten zu buchen, ja, durch Integration von Anbietern. Ich kann alles mit Google Pay bezahlen. Also Google ist in vielen Bereichen der größte Wettbewerber. Da müssen wir auch gucken, wie das sozusagen wettbewerbsrechtlich weitergeht. Das wird ja immer mal wieder zurückgedrängt. Aber da muss man sich natürlich auch Gedanken machen in der SERP. Nicht nur, was sind jetzt die organischen anderen Treffer, sondern was ist da drüber? Ne? Wenn ich da drüber eine Map habe, ja, dann brauche ich vielleicht eher Local Content. Wenn ich da drüber 20 Anzeigen habe mit Produkten und so weiter noch oder sonst was, oder eben eigenen Vergleichsmechanismen oder eben diese Discover-Integration und so weiter von Google mit Sehenswürdigkeiten oder Knowledge Graph, ja, da muss ich schauen, okay, einerseits zeigt mir das ja viel darüber, was der Nutzer gerade wissen will oder was Google denkt, was sie wissen wollen, aber auf der anderen Seite, wie kann ich eben mehr bieten? Und Google ist sicherlich immer darin gut, schnelle Inspiration, kurze Antworten zu geben, aber dann, es ist halt eine Maschine am Ende, es ist am Ende maschinell zusammengestellter Inhalt und ja, man sieht auch immer wieder natürlich Ansätze, die sehr viel kreativer sind und wir sind ja, glaube ich, alle auch Fans von diesem Scrawly-Telling oder wie das heißt, ja, also man kann auch richtig coole Landing-Pages bauen, ja, also auch zu Destination, also gerade der Reisebereich, da geht es um Erlebnisse, da geht es um Sehenswürdigkeiten, ja, also sowas zum Beispiel habe ich auch noch nicht so oft gesehen, mal so ein Listicle, aber eben als Scrawly-Telling, dass ich eben eine interaktive Landingpage habe, wo vielleicht mal der schiefe Turm von Pisa sozusagen reinfährt oder ähnliches. Also da kann man noch ganz andere User Experiences bringen, die Google wahrscheinlich so in dem einfachen Grid da nie leisten kann.
Da wären wir jetzt eigentlich schon beim nächsten Thema, denn ein interessanter Case, den wir jetzt auch kürzlich auch so zu zweit diskutiert haben, aber auch der Hans Kronberg in SEO Date Podcast hat das reingeworfen, den Spain Info Case nenne ich das mal. Spain Info ist eine staatliche Tourismusbehörde, vereinfacht gesagt, die halt wirklich sehr gut rankt, vor allen Dingen so zu Städtenamen, wie zum Beispiel Ibiza. Ja, wir bauen das auch in die Shownotes rein, also einfach mal bei uns auf die Seite ins Magazin dann gehen. Da haben wir sozusagen auch nochmal, dann bauen wir mal ein paar Charts zusammen. Und da sieht man halt, die stehen zum Beispiel zu Ibiza vorne oder vielen anderen und dann sieht man, da ist ja kaum Text. Also da kann ich dann so durchsliden, da sind einfach so ein paar Highlights, da ist eine Karte, eine interaktive, so, und da stellt sich ja schon die Frage, komisch, die sind eigentlich relativ erfolgreich und das mit relativ wenig Text und mit sehr vielen gestalterischen Elementen, ja, wo schon der eine oder andere sagt, ja, UX ist alles, ja, also dann, das reicht zum Top-Ranking. Wie beurteilst du, ich überspitze es extra, damit es mehr Spaß macht, Christian, wie beurteilst du das?
Ja, ich würde auch weiterhin sagen, Content ist alles, aber Content ist halt nicht nur Text, ne, wie ich eben schon sagte. Also es kann ja unterschiedlichste Formate geben und nicht immer sind die 15.000 Wörter eben die Antwort, die der Nutzer gerade sucht. Und jetzt in diesem Fall, das sehen wir natürlich in allen Bereichen. Es gibt zu fast allen großen Destinationen sozusagen offizielle Tourismus-Marketing-Websites, ja. Und die haben natürlich den EAT-Vorteil, ja, weil die haben eben natürlich Regierungslinks, die werden auch von vielen anderen Quellen verlinkt. Das heißt, da ist sicherlich auch das Thema EAT und auch das Linkprofil sehr schwer zu schlagen gegenüber, wenn man jetzt meinetwegen ein Urlaubsguru oder ähnliches ist, ne, und am Ende ja erstmal Deals verkaufen will. Also diese Portale haben wir überall. Aber ja, manchmal sind sie besser, manchmal sind sie schlechter, ja, und es gibt immer Möglichkeiten, sich da kreativ hervorzutun. Wir haben witzigerweise tatsächlich auch mal für einen großen Reiseveranstalter zusammen mit seiner Digitalagentur das Thema Spanien, weil er da eine tolle Domain hatte, uns angesehen. Und ich glaube, den größten Fehler, den viele machen, ist, dass sie das Ganze zu geografisch angehen und sagen, okay, wenn ich mir jetzt so ein Land wie Spanien anschaue, dann habe ich das Festland, dann habe ich die Inselgruppen, dann habe ich die Balearen und die Kanaren und dann habe ich darunter wieder die Inseln. Und wenn ich dann so eine Seitenstruktur aufbaue, dann habe ich so einen sehr wissenschaftlichen oder geografischen Aufbau und versteck eigentlich meine Hauptinhalte sehr, sehr tief. Ja, und wenn man, wir haben das mal so gemacht mit Post-its an der Wand, ja, weil dann hieß es eben auch Hauptmenüpunkt Festland, ne? Und dann habe ich halt mal geguckt, ja, spanisches Festland, wie viele suchen das? Ja, 360 Leute im Monat, ne? Und dann Mallorca-Urlaub zum Beispiel, wie viele suchen das? Ja, 20.000, ne? Und das war bei der Seitenstruktur dann ganz unten aufgehangen. Und dann haben wir das Ganze mal umgedreht, ja, um den Nutzern, also da auch Usability und SEO. Für mich ist das alles eins, weil letzten Endes das, was die Leute wissen, kennen und wo sie einen Bedarf haben, das suchen sie. Das ist für mich das größte Usability-Hebel überhaupt. Ja, da brauche ich gar kein Panel machen, da muss ich gar kein User-Testing machen. Ja, das hat Google alles. Google hat diese ganzen Daten und teilt manche davon indirekt mit uns. Und insofern für mich Google als größtes Marktforschungsinstitut ist da immer die Anlaufstelle Nummer eins. Und ja, diese Beispiele, wie gesagt, das sind halt offizielle Websites und die gehören da auch hin, ist ja ganz klar. Aber es heißt ja nicht, dass ich auf Position 2 oder 3 mit einem kreativen Ansatz dennoch mehr Klicks einsammeln kann.
Ja, also das, aber nichtsdestotrotz, finde ich, haben wir jetzt schon festgestellt, dass die Luft immer dünner wird, ne? Also egal für wen. Wenn man sagt, da sind staatliche Akteure, und Google kommt jetzt auch noch mit ins Game rein mit seinen Integrationen, ist schon schwierig, weil richtig Klicks kriegst du halt nur in den Top 3. Da musst du schon ganz schön was machen. Aber ich würde gerne, also UX haben wir jetzt besprochen, finde ich super cool, dass wir den Bogen auch noch hinbekommen haben, weil darüber diskutieren wir ja auch viel, ja auch gerade in der letzten Zeit, ob das ein Ranking-Faktor ist oder nicht. Beziehungsweise erst gestern habe ich noch drüber gesprochen, also UX selber ist kein Ranking-Faktor, jetzt hast du super cool gesagt, aber die Informationsarchitektur einer Seite, je nachdem, wie man die aufbaut, hat ja total viel mit der Usability zu tun und wirkt dann sozusagen mittelbar auf das Google-Ranking. Was würdest du denn sagen, was sind denn noch Faktoren, die UX direkt beeinflussen, die man vielleicht auch in gewisser Weise messen und manipulieren kann? Man sagt ja immer so Google, CTR und irgendwie kriegt das User-Verhalten irgendwie mit, aber das ist ja auch alles so schwammig. Was ist denn aus deiner Erfahrung wirklich ein handfester oder 2, 3 handfeste UX-Faktoren, wo man sagen könnte, also neben der Architektur, daran kann man arbeiten?
Also bei den Reisekunden spielen natürlich auch diese Eingabemasken eine wichtige Rolle. Ja, also was bringt es mir, wenn ich quasi über Ibiza Hotels schreibe und dann habe ich da ein Listicle oder 15.000 Wörter am Ende? Und das sehen wir auch dann in Heatmaps und so weiter, was unsere Kunden machen. Die meisten scrollen gar nicht so weit, sondern geben einfach ihr Anreise-Abreisedatum an, die Anzahl der Personen, Übernachtung und so weiter, um dann konkret im Schritt 1 weiterzukommen. Also diese Buchungsformulare oben, diese Eingabemasken in den Reiseportalen sind unheimlich wichtig. Noch viel wichtiger als die interne Suche bei Online-Shops. Ja, weil im Endeffekt komme ich nur darüber weiter im Funnel. Und ich glaube, auch das ist ein Thema, was immer wichtiger wird in allen Bereichen, auch im E-Commerce, wirklich diesen Funnel abzubilden. Wenn ich immer nur derjenige bin, der die Klicks weiterreicht und sagt, ja, jetzt geh halt hierhin, geh halt dahin, dann bin ich eben ein Mittelsmann, der in der ganzen Customer Journey, um auch das nochmal mit reinzubringen, eine immer kleinere Rolle spielt. Ja. Und wir sehen das ja im Reisebereich, ist das schon lange der Fall, auf den meisten Portalen, also Booking.com, bestes Beispiel, da werde ich nicht zu den Hotels weitergeleitet, da buche ich dort. Selbst bei Home2Go gibt es jetzt meines Erachtens solche Direktbuchungsfunktionen. Idealo, E-Commerce kann ich mittlerweile direkt bestellen bei manchen. Also das ist auch ein Riesenthema. Also wie kann ich, also vom Usability-Element, ne, also wirklich diese Interaktionselemente, wo ich direkt dem Nutzer die Möglichkeit gebe, seinen konkreten Bedarf nochmal zu spezifizieren. Das ist wichtig. Und darüber hinaus nachzudenken, okay, wie kann ich in der gesamten User Journey sozusagen der One-Stop-Shop sein und auch die letzte Adresse. Ich denke, das wird auch ganz wichtig für Google sein, indirekt oder direkt, wir werden es sehen, dass ich eben tatsächlich am Ende auch die Transaktion entgegennehme. Ob ich sie dann auch prozessiere und so weiter, das geht ja dann im Hintergrund oft sozusagen weiter. Im Reisebereich läuft das ja alles über APIs, aber dass der Kunde am Ende wirklich bei mir den Abschluss macht, die Conversion macht und sein Intent komplett bedient wird, das ist, glaube ich, strategisch sehr wichtig in Zukunft.
Jetzt sind wir schon mit unserer halben Stunde schon so gut wie durch. Christian, jetzt hast du morgen eine Kundenanfrage auf dem Tisch liegen. Jemand will neu mit SEO in die Reisebranche rein. Ja, und will da sich eine Sichtbarkeit aufbauen und der meint's ernst. Ist jetzt nicht so ein, ja, ich überleg mal, sondern der meint's ernst, der hat Budget. Du merkst, der will wirklich Gas geben. Was sind so deine drei Tipps oder drei Impulse, die du ihm mitgeben würdest?
Ja, also das Allerwichtigste ist die Positionierung. Also ob das jetzt ein neuer Anbieter ist oder ein alter, ich hatte ja die Reisebüros schon genannt, das ist ein Riesenproblem für die meisten. Wir haben ja schon festgestellt, der Wettbewerbsdruck ist sehr, sehr hoch von allen Ecken und Enden. Wenn ein Kunde auf uns zukommt und sagt, wir haben den quasi den TUI-Katalog, wir bedienen alles, ja, wir wollen alle Reisen verkaufen online, das ist aussichtslos. Ja, nur noch Spezialisten kommen voran aus meiner Sicht. Das ist im E-Commerce genau das Gleiche wie im Reisebereich. Das heißt, wir gucken uns ganz genau an, wo, was kann der Kunde anbieten letzten Endes? Ja, was ist es überhaupt? Ist es ein Reisebüro? Ist es ein Online-Portal? Ist es ein Ferienhausportal? Etc. pp. Anbieter und so weiter. Und dann gucken wir eben da durch eine klassische Keyword-Recherche, was sind die ganzen Themen, was die ganzen Komponenten und Kombinationen und wo sehen wir überhaupt Chancen? Ja, wir nennen das SEO-Content-Strategie. Ja, wo sehen wir überhaupt noch Chancen? Ja, und es ist eben so, bei Türkei, Mallorca und Ostseeurlaub ist es halt super schwer. Aber zum Beispiel in den vergangenen Jahren war Kroatien so ein Trendthema. Da konnte man sich vielleicht positionieren. Und es gibt immer wieder neue Nischen. Es gibt ja auch krasse Veränderungen im Reiseverhalten, jetzt auch nicht zuletzt durch Corona. Und da gibt es immer wieder neue Themen, die auf den Plan kommen. Wir sehen gerade einen riesigen Boom bei Campern. Ja, da haben wir auch regelmäßig Anfragen. Ich mache auch viele diese SEO-Checks. Also es gibt immer wieder neue Nischen, aber es kommt immer wieder auf das Gleiche hinaus. Das wirklich Entscheidende ist die Positionierung und zu sagen, wo kann ich einer der 10 besten Anbieter in Deutschland sein? Weil wie gesagt, wir haben 10 Treffer in der Regel auf der ersten Seite. Und wir wissen es ja alle, da läuft letzten Endes der Traffic drüber. Und wenn ich mir das Keyword angucke, wir gehen das dann wirklich so durch, auch in meinen Webinaren, die ich in der Reisebranche mache, da hat jemand gesagt, ja, Portugal-Urlaub. Ne? Und dann habe ich geguckt, die Ergebnisse, natürlich voll von diesen ganzen Reiseportalen, macht keinen Sinn. Dann haben wir uns immer weiter durchgeklickt und irgendwann sind wir irgendwo bei Surfurlaub oder Ähnlichem gelandet. Ja, und plötzlich bekommt man spezialisierte Anbieter, da sind die großen Portale nicht mehr mit dabei. Also das ist wirklich das extrem Entscheidendste, sozusagen an erster Stelle. Und an zweiter und dritter Stelle, wie ich schon gesagt hatte, eben darüber nachdenken, okay, was ist der richtige Content für die entsprechenden Intentionen? Und das dritte, wie kann ich wirklich am Ende in dieser Customer Journey, wo ist da meine Rolle? Wo finde ich mich da wieder? Und wie kann ich da wirklich am Ende auch die Transaktion durchführen, um eben nicht einfach nur ein Portal zu sein, was auf andere den Traffic weiterleitet?
Christian, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank für deine Antworten.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Danke dir. Mach's gut. Ciao.
Ciao. Ciao.